Der Herr sei mit euch. Ich grüße euch ganz herzlich an diesem Sonntag. Ob Sie jetzt jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen oder nur manchmal oder vielleicht noch nie, es ist gut, dass Sie jetzt dabei sind. Das sind schon krasse Zeiten, dass wir auf diese Weise Gottesdienst feiern müssen. Und ich glaube, das gab es eigentlich in der Kirche Jesu noch nie, dass die Gemeinde auf Versammlungen verzichtet hat, damit sich niemand ansteckt. Und das ist jetzt für mich auch ganz ungewohnt, dass ich nicht euch vor mir habe, dass ich euch in die Augen gucken kann, wie normal, sondern dass ich nur in eine Kameralinse schauen muss. Und trotzdem ist das jetzt was ganz anderes, als wenn man einfach nur mal so den Bildschirm einschaltet. Auch wenn jetzt es vielleicht schmerzt, dass wir nicht beisammen sein können, trotzdem gilt eines. Wir sind ganz, ganz tief verbunden durch den Heiligen Geist. Und wir bilden jetzt, wenn wir gemeinsam auf Gottes Wort hören und wenn wir gemeinsam zu ihm beten, da bilden wir eine Gemeinschaft hier in Klingenthal und darüber hinaus. Und die ist fester als alles andere. Die ist auch noch fester, als wenn wir jetzt sagen, physisch beisammen wären. Und in diesem Wissen, dass wir jetzt im Heiligen Geist eine Gemeinschaft bilden und jeder, der jetzt einschaltet, dazugehören kann, in diesem Wissen wollen wir jetzt unseren Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade euch ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass jetzt Sonntag ist und wir danken dir, dass wir dein gutes Wort hören können. Und so bitten wir dich, dass du jetzt in unser Herz sprichst, dass du uns Ruhe und Frieden in unseren Herzen schenkst, dass wir konzentriert dich wahrnehmen können. Schenke uns dazu jetzt deinen Heiligen Geist. Sei du jetzt unter uns und bei allen, die an den Bildschirmen sitzen. Amen. Liebe Geschwister, wer hätte Anfang März für möglich gehalten, wie es jetzt Ende März bei uns aussieht? Das öffentliche Leben fast auf Null gefahren, Isolation so weit wie möglich, das Gebot der Stunde, weitgehende Ausgangsbeschränkungen, die Grenzen zu und unsere deutsche Wirtschaft, die über Jahre so gut dastand, erwarteten schweren Einbruch. Man kann den ganzen Tag erschreckende Nachrichten hören. Ich muss euch das jetzt nicht alles vor Augen malen. Ihr wisst Bescheid, wie es aussieht. Und jetzt die Frage, wie geht ihr damit um? Viele bleiben gelassen. Andere sind verunsichert oder haben auch Angst. Gerade viele von unseren Eltern, Geschwistern, die leiden jetzt auch an Einsamkeit, fürchten um ihre Gesundheit. Corona, das heißt ja, die Krone herrscht. Welches Wort Gottes soll da zu uns sprechen? Ich hätte jetzt extra für unsere Situation einen Bibeltext auswählen können, das habe ich aber nicht gemacht. Ich nehme den Text, der für den heutigen Sonntag Judika vorgesehen ist. Und das hat einen Grund. Ich habe die Texte der Sonntage verfolgt und auch die Losungen. Und da wird's eins ganz deutlich. Die sprechen zu uns deutlich, klar, unbeirrbar, wie es nur Gottes eigenes Wort kann. Und diese Texte sprechen mitten hinein in unsere Situation voller Kraft, voller Verbindlichkeit und voller Trost. Ich will es mal so sagen, diese Texte, die uns gerade begleiten an den Sonntagen und durch die Losungen, durch diese Texte entsteht ein fester Kranz von Gottes gutem Wort. Und dieser feste Kranz von Gottes Wort, der windet sich um die Corona-Krone. Und ich sag euch eins, dieser Kranz von Gottes Wort ist fester viel fester. Es ist kein Zufall, was wann verkündet wird. Bei meinem letzten normalen Gottesdienst zu Reminiscere, da ging es um Standfestigkeit im Leben und um Standfestigkeitsprüfungen. Wie aktuell, da sind wir mittendrin. Ihr könnt diese Predigt auf unserer Homepage nachhören. Die Frage, um die es jetzt eigentlich geht, was gibt mir Halt und Sicherheit? Und ich möchte euch einladen, dass wir der Spur des Wortes Gottes folgen, wie es in dem heutigen Predigttext aus Hebräer 13 heißt. Ich lese uns den Predigttext. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich will jetzt in zwei Schritten zeigen, was das für uns bedeutet. Der erste, was wird hier über Jesus gesagt? Und der zweite, was hat das für uns jetzt für Folgen, wenn wir Jesus nachfolgen? Also erstens, wir sehen Jesus, aber wie? Er trägt die Krone. Aber er trägt eine ganz besondere Krone, nämlich eine Krone aus Dornen. Da darf man sich jetzt nicht unsere heimischen Rosen vorstellen, sondern diese zentimeterlangen Stacheln der dornigen Mittelmeersträucher. Was für ein Schmerz, diese Krone zu tragen. Es geht jetzt um den Schmerzensmann, um den leidenden Christus. Wir haben Passionszeit und der heutige Sonntag, Judika, der eröffnet die Kernpassionszeit. Die Last, die Jesus trägt, das ist nicht nur diese Dornenkrone auf dem Haupt, es ist nicht nur das Holz von seinem Kreuz, es ist vor allem die unsichtbare Last, die er trägt und die ihn tötet, die Sünde der ganzen Welt. Und jetzt sagt unser Text über ihn, Jesus hat gelitten und zwar draußen vor dem Tor. Draußen vor dem Tor. Das ist jetzt nicht nur eine Ortsangabe, wo eben Golgatha liegt, da steckt ganz viel drin in diesen paar Worten. Der Hebräerbrief macht hier einen Vergleich und zwar zum großen Versöhnungstag, der wird im zweiten Mosebuch beschrieben. Es geht dort darum, wie kann das ganze Volk Israel Vergebung für seine Sünden bekommen? Und es geht um einen Sühneritus mit Tierblut im Allerheiligsten. Und dann heißt es, die Leiber dieser toten Tiere, deren Blut man verwendet hat, die werden außerhalb des Lagers verbrannt. Aber was heißt denn draußen? Es meint die lebensfeindliche Wüste. Drinnen war das Lager, wo das Volk im Lager war, sicher. Da spielte sich das Leben ab. Und draußen war nichts als der Tod. Die Wüste als Ort, wo keiner leben kann, schutzlos, lebensfeindlicher Todesort. Das meint draußen. Und genau darauf spielt der Hebräerbrief auch an, wenn er sagt, Jesus hat gelitten draußen vor dem Tor. Draußen auf Golgatha, das ist der Ort, wo die Verbrecher an ihren Hinrichtungsort gebracht wurden. Und da geht Jesus hin nach draußen, verraten, verkauft, verspottet, geschlagen, verachtet, unverstanden, bitter, einsam, so verlässt er das Leben. Und alles das meint draußen. Und Jesus geht ganz bewusst dahin. Wir können uns diesen Gegensatz drinnen und draußen mit einem Bild klar machen. Stellt euch vor, drinnen ist alles in Ordnung. Nehmen wir mal das heimliche Wohnzimmer, das ist schön warm, gemütlich eingerichtet und da sitzen alle gut und fröhlich beisammen. Draußen ist es kalt, dunkel und nass. Da hält's keiner lange aus. Aber Jesus bleibt nicht drin, wo es schön ist. Jesus geht nach draußen, wo es böse ist. Und er geht diesen Weg bewusst. Wichtig, er wählt diesen Weg konsequent von Anfang an. Der Hebräerbrief sagt es so, er hätte Freude haben können, aber er wählte die Schande. Und vor zwei Sonntagen hieß es im Predigtext, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Stellt euch das vor, kein Dach über dem Kopf, kein Bett, kein Kopfkissen. Selbst die Vögel haben Nester, Jesus nicht. Er war draußen, unbehaust, heimatlos, von Anfang an. Der Sohn Gottes, der hatte ja die himmlische Herrlichkeit, alle Freude, aber er geht auf die böse Welt, er geht nach draußen. Das erfahren wir über Jesus. Und jetzt zum zweiten Teil, wo sind wir? Der Text, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Erstmal tief durchatmen an der Stelle. Das ist eine klare Ansage, wir sollen ihm nachfolgen. Klar, und wenn wir ihm nachfolgen sollen, dann müssen wir dahin gehen, wo er ist, wo unser Herr ist. Aber was soll das jetzt konkret heißen? Was soll das heißen? Sollen wir auch nach draußen gehen? Aber was heißt das? Er trug die Schmach, aber was heißt das, dass wir sie auch tragen sollen? Ich will das an zwei Beispielen erklären, was es für uns bedeutet. Das erste Beispiel, das ist ein ganz altes und das zweite Beispiel ist ein ganz aktuelles. Das erste Beispiel bringt der Hebräerbrief selbst. Er nennt dort eine Reihe von Vorbildern im Glauben und darunter Mose. Mose lebte am Hof der Tochter des Pharaos und dort hatte er alles. Er war also drinnen mit allen Sicherheiten, mit allen Annehmlichkeiten. Und jetzt heißt es von Mose, im Glauben wollte Mose nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde haben. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Was für ein Satz, der haut rein. Und so folgt Mose Gottes Wort nach draußen und geht in die Wüste mit dem Volk Israel. Er hatte alles am Hof des Pharaos und er gibt alles auf. Er tauscht das reiche Leben gegen Schmach ein. Und jetzt das andere Beispiel für unseren Satz. Lasst uns zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Ich habe gerade gelesen im Aprilheft von Open Doors, also das ist die Organisation, die sich für verfolgte Christen auf der ganzen Welt einsetzt. Und da wird berichtet von Geschwistern in Nordafrika. Das sind Gesellschaften, die in der Mehrheit muslimisch sind. Und da gibt's einen Bericht von einem Mann, einem ehemaligen Muslim, und der wird Christ. Und wegen dieser Glaubensentscheidung wird er von zu Hause verstoßen und muss sein Geschäft aufgeben. Er sagt, ich zitiere ihn, ich musste zwischen meiner Familie und Jesus wählen. Das war wirklich eine schwere Entscheidung. Ich entschied mich, dem Herrn zu folgen und meine Familie loszulassen. Dieser Mann, liebe Geschwister, der weiß ganz genau, was unser Satz bedeutet. Lasst uns hinausgehen und die Schmach Christi tragen. Der muss alles, was ihm vertraut ist, seine Familie, sein Zuhause, aufgeben, um Jesu willen. Sein vertrautes Umfeld, es verachtet. Er fliegt drinnen raus, wird nach draußen rausgeschmissen, weil er Jesus nachfolgt. Und den allerersten Lesern von unserem Hebräerbrief, denen ging es genauso wie diesem Mann im Jahr 2020. Da waren einige dabei, ihren Glauben aufzugeben, weil sie die Schmach Christi nicht mehr tragen konnten und nicht mehr wollten, weil die ausgestoßen waren, von den anderen verachtet wegen ihres Glaubens, verfolgt, drinnen rausgeflogen, nach draußen rausgeschmissen. Wie hört ihr das? Es baut sich doch immer mehr die Frage auf, warum tut sich das jemand an? Warum tut sich das jemand an? Wenn man es drinnen ruhig und bequem und gemütlich haben kann, nach draußen zu gehen, dem harten Weg Jesu folgen. Warum? Wir kommen auf diese Frage gleich zurück. Erst noch eine Zwischenbemerkung. Was für ein Segen, dass uns das erspart bleibt, verfolgt zu werden wegen unseres Glaubens. Unser Glaube kostet uns hier in Deutschland eigentlich nicht viel, jedenfalls keine Verfolgung. Vielleicht wird man in der Schule schief angeguckt, dass man sich das antut mit der Konfirmandenzeit. Jugendweihe ist eigentlich viel bequemer bei gleichem Geld, aber sonst, das war bei uns schon anders. Und wir haben Geschwister unter uns, die haben herbe Nachteile in Kauf genommen in der DDR, in der sozialistischen Gesellschaft, wegen ihrer Jesus-Nachfolge. Die haben seine Schmach getragen. Heute hier kostet uns unser Glaube wenig. Das ist vielleicht gut, aber es bringt eine Gefahr mit sich. Nämlich die Gefahr, dass der Glaube schon Teil von unserem bürgerlichen Leben wird. Aber was bin ich bereit, für Jesus herzugeben? Ist der Glaube vielleicht scheinbar bei manchem wie so eine Art Wintermantel? Wenn es mal sehr kalt ist, dann holt man den aus dem Schrank, aber die meiste Zeit des Jahres staubt er vor sich hin. Jesus ist kein Wintermantel. Jesus will unser ganzes Leben beherrschen. Jesus Nachfolge geht aufs Ganze, ist ziemlich radikal. Mindestens so sehr, dass meine Nachbarn sagen, der spinnt doch mit seinem Jesus. Ist mir das nicht so unbequem? Ich will ja jetzt nicht unangenehm auffallen, so als Unnormaler. Jetzt aber wirklich unsere Frage. Warum sollte man sich das antun, die Schmach Christi zu tragen, sich so weit an ihn zu binden? Die Antwort gibt der letzte Vers. Da heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Jetzt kann es sein, dass ihr euch schon gewundert habt. Der wollte doch auch über die Corona-Situation sprechen. Wir sind mittendrin. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Das heißt, mit allem, wo wir uns so bequem eingerichtet haben, was zum normalen Leben so dazugehört, alles das bleibt nicht. Es kann uns genommen werden, und zwar ganz schnell. Und man könnte sagen, dass in gewisser Hinsicht genau das jetzt passiert. Die äußere Ordnung, also wo unser privates Leben so drin liegt, von einem Tag auf den nächsten von Normalität in Ausnahmezustand verwandelt. Das schien so sicher. Auf einmal nicht mehr. Wer zum Beispiel nach dem Krieg in Westdeutschland aufgewachsen ist, der lebte mit dem Eindruck einer ewigen Ordnung. Das ging alles immer so weiter. Wenn was passiert ist, dann war das anderswo. Man hat sich eingerichtet, absolut sicher. So schnell kann das vorbei sein, wenn eine Krise kommt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Nichts hier ist bleibend sicher. Und damit sind wir bei der eigentlichen Botschaft. Natürlich haben wir uns irgendwie alle bequem drinnen eingerichtet. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Alles das sollte nicht unser Halt, unser letzter Halt sein, weil alles das fallen kann. Wenn ich meinen Lebenshalt an etwas festmache, was vergänglich ist, dann kann ich ganz schnell ins Wanken kommen. Am vergangenen Mittwoch, da hat meine Zeitung geschrieben, laut einer Umfrage, niedrigster Stand der Hoffnung seit Gründung der BRD. Da fragt man sich, woran machen die Leute ihre Hoffnung fest? Gründet mein Leben darin, dass ich gesund bin, dass ich fit bin? Gründet mein Leben oder habe ich meinen Halt an dem, was ich habe? Ob das jetzt Menschen sind oder Materielles. Gründet mein Leben darin, dass es in unserer Gesellschaft alles gut läuft, dass Wohlstand da ist. Alles das kann uns ganz schnell genommen werden. Das sind alles trügerische Sicherheiten. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und wer sich drinnen bequem eingerichtet hat, der kann ganz schnell unbehaust dastehen. Und jetzt kommt der große Unterschied. Wer mit Jesus geht, der steht nie mit leeren Händen da, weil Jesus meine Hand festhält. Wer mit Jesus geht, dem kann vieles genommen werden, aber nicht die Hoffnung. Wer mit Jesus geht, dem kann vieles genommen werden, aber nicht die Hoffnung. Oder etwa doch, ich kann ja eigentlich auch als Christ verzweifeln. Die Hoffnung auf Christus, das ist nicht meine Empfindung, die dann auch mal schwächer werden kann. Die Hoffnung auf Christus ist die Wahrheit, dass er an meiner Seite ist und das gilt definitiv in jeder Situation. Natürlich gibt es Grund, sich Sorgen zu machen. Für die einen ist es die Ansteckung, für andere die harten wirtschaftlichen Folgen, die ja alle treffen können. Aber wer sein Leben auf Christus baut, wer mit ihm verbunden ist, der hat keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben. Diese Hoffnung steht fest und erschütterlich direkt an unserer Seite. Diese Hoffnung ist Jesus selber. Und jetzt müssen wir mal eines klar machen in dieser Zeit. Die Zukunft gehört nicht der Corona-Krone. Die Zukunft gehört allein dem, der die Dornenkrone getragen hat. Und wenn uns wenigstens das die Krise zeigt, dann hat sie wenigstens ein Gutes, nämlich dass sie uns einschärft, und das ist ganz wichtig. Sichere dein Leben nicht durch das ab, was nicht sicher ist. Es gibt nur einen einzigen todsicheren Halt, und das ist Jesus. Und offenbar haben das Mose und unser Bruder aus Nordafrika erkannt. Alles, was sie aufgeben mussten, all das konnte ihnen nicht den Halt geben, den Jesus ihnen gibt. Den letzten Halt und die letzte Sicherheit. Und deswegen konnten sie das verlassen. Deswegen haben sie es aufgegeben für Jesus. Weil draußen, dort hat sie nicht nur die Schmach Christi erwartet, sondern dort hat sie der erwartet, nämlich Jesus, der viel mehr geben kann als Gesundheit, Familienglück und Wohlstand. Viel, viel mehr. Ich denke, dass es für uns wahrscheinlich jetzt nicht dran ist, Haus und Familie aufzugeben, aber ich glaube, es ist dran, dass wir prüfen, ob wir unser Fundament nicht doch irgendwie bei all dem Bequemen drinnen festgemacht haben, statt unser Leben wirklich ganz bei Jesus festzumachen. Ich glaube, das müssen wir jetzt prüfen. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass ich dieses verwirrende Jahr 2020 mit einer Silvesterpredigt begonnen habe und das nur wenige Verse vor unserer Stelle jetzt. Damit ging es in dieses Jahr mit dem Satz Jesus Christus gestern, heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Das Thema war fest verankert in Christus. Genau darum geht es in diesem Jahr. Und jetzt bleiben am Schluss zwei Sätze. Und diese zwei Sätze, die sollen uns durch die kommende Zeit führen. Die stehen etwas vor unserem Text. Und das ist eine Zusicherung für unser Leben, die so nur Jesus geben kann. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Und dann heißt es, so können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Und wir können getrost hinzufügen, was kann mir ein Virus tun? Meine Zukunft gehört Jesus. Er trägt die Krone. Amen. Dann lasst uns jetzt eine gemeinsame Gebetszeit nehmen vor unserem Herrn. Ich beginne mit dem Psalm 43, der diesem Sonntag den Namen gegeben hat, schaffe mir Recht. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herre Gott, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herre Gott, erbarme dich. Allmächtiger Gott, du barmherziger Vater, wir rufen dich jetzt an in Jesu Namen. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt hilfst in dieser Zeit, uns zu konzentrieren auf das Wesentliche, auf das, was zählt, auf dein Wort. Und wir bitten dich, dass du uns die Ruhe schenkst, dass wir diese Passionszeit wirklich als Bußzeit nutzen können. Als eine Umkehr zu dir, Jesus. Dass du uns zeigst, wo wir mit unserem Leben und das, was wir machen und denken, wo wir das Ziel verfehlen, das du unserem Leben gegeben hast. Zeige du unsere Sünde. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du alle unsere Sünde getragen hast, dass wir neu anfangen können beim Vater. Schenke du uns diese Zeit, dass sie uns wirklich eine fruchtbare Zeit wird. Und wir bitten dich, Herr, jetzt in dieser Zeit ganz besonders für alle, die im Gesundheitssystem arbeiten. Wir bitten dich für die Ärzte und für die Schwestern, dass du ihnen ganz viel Kraft gibst. Und wir bitten dich für alle, die jetzt Entscheidungen treffen müssen für die Regierenden, dass du ihnen Weisheit gibst, das Richtige jetzt zu tun. Lass die Anstrengungen gelingen, dass genügend Intensivbetten in den Krankenhäusern eingerichtet werden können. Wir bitten dich, Herr, für alle, die jetzt an diesem Virus erkrankt sind, besonders für die in den Krankenhäusern, erbarme du dich, Herr. Und wir bitten dich, Jesus, dass du selber um uns bist, um uns deinen Frieden legst, dass wir geschützt sind, wir und unsere Lieben. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist, der uns selbst in der Krise Gelassenheit und Freude schenken kann. Komm, Heiliger Geist, erfüll du die Herzen deiner Gläubigen. Und alle Bitten, alles, was wir auf dem Herzen haben, wollen wir jetzt in der Stille vor dich, Jesus, hinlegen. Und so hilf uns, Jesus, dass wir unser ganzes Leben in dir festmachen. Dass du uns zeigst, wo wir auf falsche Sicherheiten setzen. Dass wir uns ganz auf dich gründen. Du bist der Fels, der steht, wenn alles davon schwimmt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen jetzt, solange diese ungewohnte Zeit noch weitergeht und solange wir noch keine normalen Gottesdienste feiern können, diese Online-Gottesdienste fortsetzen. Am kommenden Palmsonntag und am Gründonnerstag wird Christoph Kreiling predigen und am Karfreitag und am Ostersonntag werde dann ich predigen. Einen ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle Samuel Weidlich und Ralf Schädlich, die das hier alles technisch möglich machen. Das ist relativ viel Aufwand im Hintergrund. Ganz vielen Dank an euch, dass ihr das möglich macht. Und jetzt wollen wir uns unter Gottes Segen stellen. Der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, erhülle uns ein in seinen Frieden. Er schenke uns seine Ruhe und Sicherheit und bewahre uns. Er lege auf uns seinen Segen. Amen.